SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Israel und der Iran haben ihre gegenseitigen Angriffe auch in der Nacht fortgesetzt. Das israelische Militär teilte mit, es habe unter anderem Standorte von Boden-Boden-Raketen im Zentrum des Irans attackiert. Andrea Schnelzer berichtet.
Man gehe gegen die Bedrohung sowohl aus dem eigenen als auch aus dem iranischen Luftraum vor, hieß es vom Militär. Zuvor hatte die Armee weitere hochrangige Vertreter des iranischen Sicherheitsapparats getötet, so den Geheimdienstchef der Revolutionsgarden und dessen Stellvertreter. Der Iran seinerseits griff am Abend Tel Aviv, Haifa und Jerusalem an. Infolge der Raketeneinschläge gab es Explosionen sowie brennende Gebäude und Autos. Jeglichen Verhandlungen, solange die Angriffe Israels andauerten, erteilte die Regierung in Teheran eine Absage.
Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt in seinem aktuellen Bericht vor einem neuen nuklearen Wettrüsten. Demnach modernisieren fast alle neuen Atommächte ihre Arsenale. Derzeit gibt es laut SIPRI-Institut schätzungsweise mehr als 12.000 nukleare Sprengköpfe. Die USA und Russland verfügen weiter allein über rund 90% der Atomwaffen weltweit. Aus Stockholm, Julia Weschenbach.
China hat vor einigen Jahren eine Aufholjagd begonnen. Das Arsenal des Landes wächst stärker als das aller anderen. Mit Sorge blicken die Friedensforscher darauf, dass der letzte Vertrag über die nukleare Rüstungskontrolle zwischen Russland und den USA Anfang 2026 ausläuft. Es seien keine Bemühungen erkennbar, diesen zu verlängern oder zu ersetzen. Ein neues Wettrüsten könnte mehr Risiken mit sich bringen als früher, warnt der scheidende SIPRI-Direktor Dan Smith. Das liege auch am Einsatz von künstlicher Intelligenz und anderer moderner Technologien. Wenn diese die Entscheidungsfindung beschleunigten, könne leicht ein nuklearer Konflikt entstehen, etwa durch Fehlkommunikation oder Missverständnisse.
Verteidigungsminister Pistorius hat klargestellt, dass es in Deutschland keine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht geben wird. In der ARD hat der SPD-Politiker darauf hingewiesen, dass es die dafür nötige Infrastruktur noch gar nicht gebe, etwa Kasernen.
Wir haben unsere Investitionen in die Infrastruktur seit meinem Amtsantritt Jahr für Jahr um 20-25% erhöht. Das heißt, wir nehmen Tempo auf, aber noch sind sie nicht alle da. Deswegen geht es darum, wir steigen mit einem Wehrdienst ein, einem erweiterten, freiwilligen, attraktiven Wehrdienst ein und beobachten sehr genau die Lage. Und ja, ich gebe allen recht, die sagen, es muss Vorkehrungen getroffen werden für den Zeitpunkt X, zu dem die Freiwilligen nicht mehr reichen. Das werden wir im Gesetzgebungsverfahren miteinander diskutieren.
Der frühere Bundesgesundheitsminister und jetzige Unionsfraktionschef Spahn weist Vorwürfe im Zusammenhang mit der Beschaffung von Corona-Masken zurück. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung zitieren aus dem Bericht einer Sonderermittlerin, demnach hatte Spahn gegen den Rat seiner Fachabteilungen gehandelt. Im ARD-Fernsehen hat Spahn auf die damalige Lage verwiesen.
Pflegekräfte, Ärzte haben gesagt, wir stellen den Dienst ein, wenn wir nicht bald Masken bekommen. In Bergamo, in Norditalien waren die Intensivstationen überfüllt. Das war die damalige Lage. Masken waren weltweit nicht zu kriegen. Es war Wild West. Und ja, in der damaligen Zeit haben wir nicht nach Vergaberecht Masken beschafft. Das wurde in der Bundesregierung auch miteinander so vereinbart. Sondern wir haben alles getan, um möglichst schnell an Masken zu kommen, um Pflegekräfte, Ärzte zu schützen.
Nach den Schüssen auf mehrere demokratische Politiker und deren Ehepartner im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei nach Medieninformationen den mutmaßlichen Täter gefasst. Die Nachrichtenagentur AP berichtet über die Festnahme und beruft sich auf einen Polizeibeamten, der anonym bleiben wolle. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Am Samstag wurden die frühere Parlamentspräsidentin des Bundesstaats Hortman und ihr Mann getötet. Ein weiteres Paar überlebte eine ähnliche Tat. In Spanien hat es weitere Proteste gegen die Folgen des Massentourismus gegeben. Wegen der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt, prekären Jobs und Umweltschäden gingen Menschen im Baskenland, in Barcelona, Andalusien und auf den Balearen auf die Straße. Julia Macher berichtet.
Mit Wasserpistolen und Sprechchören wie Touristen raus aus unseren Vierteln haben Tausende in Spanien gegen die Folgen des Massentourismus protestiert. Die größte Kundgebung gab es mit etwa 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf Mallorca. Dort stand ebenso wie im baskischen San Sebastian vor allem die Wohnungsnot im Zentrum. Für viele Inselbewohner ist eine Mietwohnung im Stadtzentrum inzwischen unerschwinglich. Als ein wichtiger Preistreiber gilt das Geschäft mit Ferienapartments über Plattformen wie Airbnb. In Barcelona richtete sich der Ärger auch gegen die geplante Erweiterung des Flughafens. Sie soll ab 2033 jährlich 15 Millionen zusätzliche Besucher in Stadt und Region holen. Mit knapp 14% der Wirtschaftsleistung ist das Urlaubsgeschäft zwar ein wichtiger Wirtschaftsfaktor Spaniens, doch Aktivisten kritisieren die prekären Arbeitsbedingungen in der Branche und die hohe Abhängigkeit vom Saisongeschäft.
Die deutschen U21-Fußballer haben das Viertelfinale des EM-Turniers in der Slowakei erreicht. Die DFB-Auswahl siegte gegen Tschechien mit 4:2. Maßgeblich daran beteiligt war auch der Stuttgarter Nick Woltemade, wie Sportreporterin Sarah Schwedmann berichtet.
Ein Tor, zwei Vorlagen. Stürmer Nick Woltemade hat die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einer weiteren Gala-Vorstellung vorzeitig ins EM-Viertelfinale geführt. Mit einem überzeugenden 4:2 in Dunajská Streda gegen Tschechien unterstrich das deutsche Team seine Titelambitionen. Durch Tore von Hannovers Nicolo Tresoldi und Paul Nebel von Mainz 05 bereits vor der Pause, sowie Nick Woltemade per Kopf sein viertes Turniertor und Kapitän Erik Martel per Abstauber in der zweiten Hälfte führte Deutschland mit 4:0, bevor Tschechien eine halbe Stunde vor Schluss durch ein Eigentor und nach einer Unachtsamkeit in der deutschen Abwehr noch auf 2:4 herankam.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es bleibt weitgehend trocken heute. Dazu scheint mal die Sonne und mal gibt's Wolken, die auch dichter sein können. Ein paar wenige Schauer sind möglich rund um den Schwarzwald auf der Alb oder in Oberschwaben. Die Temperaturen angenehmer als am Wochenende. Maximal 19 Grad auf der Albhochfläche und bis 26 Grad in der Vorderpfalz. Der Dienstag wird meist sonnig und sommerlich und zur Wochenmitte hin bekommen wir bis zu 30 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Stressfaktor Klimaveränderung. Je mehr sich unser Planet erwärmt und je unberechenbarer das Wetter wird, umso schwieriger wird es für die Landwirte und damit auch für uns, die wir uns ja von dem ernähren, was sie pflanzen. Platt gesagt, wenn es 40 Grad und heißer ist, dann wächst halt nichts mehr. Das wirkt sich darauf aus, was und wie angebaut wird. Also wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus? Das ist diese Woche unser Thema in der Serie in SWR aktuell. Und mit dieser Frage hat sich auch Daniel Etter beschäftigt. Autor, Fotograf, Filmemacher und mittlerweile Betreiber eines Bauernhofs in Spanien. Über seine Erfahrungen hat er ein Buch mit dem Titel Feldversuch geschrieben.
Ich habe einen kleinen Hof in Spanien in einem Vorgebirge der Pyrenäen. Das ist ein recht grünes Tal mit kleinen Hügeln. Und dort habe ich ungefähr 4 bis 5 Hektar. Das meiste davon ist Wald, aber auf ungefähr 1,5 Hektar habe ich Oliven angepflanzt, Wein angepflanzt und dann in einem anderen Teil noch sehr viele Obstbäume, Gemüse, mehrjähriges Gemüse. Alles so, dass es relativ einfach für mich zu handeln ist. Und ich habe dort Oliven gepflanzt und meine Nachbarn haben mir einen Vogel gezeigt, weil sie dachten, das funktioniert doch hier nicht, viel zu kalt, viel zu feucht. Ich solle doch lieber Walnüsse pflanzen, aber dann tatsächlich den Oliven geht es gut, den Walnüssen leider nicht so.
Dieses Frühjahr ist in dieser Gegend so viel Regen gefallen wie nie zuvor. Andernorts in Spanien gibt es kaum noch Wasser. Das wirft die Frage auf, was können wir in einer Zukunft mit Dürreperioden und Extremwetterereignissen überhaupt noch anbauen? Vor allem sicher anbauen, mit weniger Energie, weniger Wasser, Dünger und Pestiziden. Daniel Etters Rezept ist relativ simpel. Mit der Natur arbeiten statt gegen sie. Viele verschiedene Feldfrüchte, am besten tiefwurzelnde Pflanzen, statt nur einige wenige. Und neue bzw. uralte Techniken benutzen.
In Spanien, da kommt ein Großteil unseres Gemüses im Winter her. An der Küste ist es sehr warm, also warm genug, um zumindest Gemüse anzubauen. Das Problem war immer, dass es nicht genug Wasser gab. Also hat man einfach Wasser aus anderen Teilen Spaniens an die Küste gebracht und konnte dann im Winter anbauen. Das ändert sich. Spanien ist sehr trocken und wird auch immer trockener. Was man davor gemacht hat, bevor man solche Kanäle gebaut hat und da Wasser hingebracht hat, war sogenannter Trockenfeldbau. Das heißt, man hat die Felder und die Feldfrüchte so ausgewählt und angelegt, dass sie mit möglichst wenig Wasser klarkommen, dass sie, wenn es mal regnet, das Wasser im Land zurückhalten. Das heißt, man kann Dämme anlegen, man kann Teiche anlegen, man kann entlang von Höhenlinien pflanzen, sodass das Wasser nicht den Berg runterrauscht, anstatt im Berg zu bleiben. Und das sind alles Techniken, die früher angewandt wurden, die heute wieder entdeckt werden.
Der Landwirt Daniel Etter, er hat einen Bauernhof in Spanien. Wie könnte unsere Landwirtschaft im Jahr 2050 aussehen, trotz Klimastress? Susanne Henn aus der Redaktion Umwelt und Klima hat sich darüber Gedanken gemacht.
Die landwirtschaftliche Fläche in Deutschland wird sich bis zum Jahr 2050 Prognosen zufolge um etwa 10% verkleinern. Und die Flächen, die übrig bleiben, werden wegen des Klimawandels zumindest teilweise schwerer zu bewirtschaften sein. Soweit, so bekannt. Und wie lösen wir das Problem? Hier eine mögliche Vision. Zum einen bauen wir dann Getreidesorten an, die mit Hitze und wenig Wasser gut auskommen, zum Beispiel Hirse, Amaranth, aber auch bestimmte Weizensorten. Und zum anderen stecken wir bis dahin Energie und Geld in die Züchtung, sodass Arten, die eigentlich nicht so gut mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen, wie etwa die Kartoffel, besser dafür gewappnet sind. Obwohl wir in vielen Wochen, oft auch Monaten des Jahres, zu wenig Wasser haben, gibt es Böden, auf denen bei Starkregen zu viel davon steht. Mit der Folge, dass die Pflanzen, die dort wachsen, regelrecht absaufen. Damit das nicht passiert, haben wir an solchen Orten flächendeckend Drainagen und Entwässerungsgräben angelegt. Sie sorgen dafür, dass das Wasser gesammelt wird und bei der nächsten Hitzephase zur Verfügung steht. Eine ganzjährige Bodenbedeckung schützt die Äcker zudem vor Erosion. Dort, wo es immer wieder hagelt, vor allem in Süddeutschland, sind Obsthöfe und Weinberge häufig mit Netzen überspannt. Das kostet zwar, verhindert aber noch teurere Ernteausfälle. Aber es geht bei der Landwirtschaft in dieser Vision ja nicht nur darum, dass sie es schafft, mit den Folgen des Klimawandels fertig zu werden. Sie wird bis zum Jahr 2050 auch immer besser darin, zum Schutz des Klimas beizutragen. Deshalb setzen erheblich mehr Höfe als heute auf Ökolandbau bei etwas geringeren Erträgen, aber deutlich geringeren Umweltbelastungen. Es werden weniger tierische Produkte produziert und gegessen, denn um uns herum hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Emissionen aus der Tierhaltung maßgeblich zur Erderwärmung beitragen. Deshalb gibt es auch insgesamt weniger Nutztiere, aber die haben mehr Platz und das Futter wird zumeist direkt vor Ort produziert. Das spart Wege. Überhaupt ist Regionalität etwas, was 2050 gerade beim Lebensmittelkauf hoch im Kurs steht. Denn durch den Emissionshandel im Verkehr haben sich die Transportkosten so stark erhöht, dass der Anbau vor Ort trotz relativ hoher Lohnkosten die günstigste Variante ist. Apropos Lohnkosten. Die spielen in der Landwirtschaft dank Digitalisierung und KI keine ganz so große Rolle mehr. Die Tiere werden die meiste Zeit vollautomatisch gefüttert, Roboter misten den Stall aus und helfen bei der Ernte. Das sind zwar hohe Einstiegsinvestitionen, die sich aber schon bald rechnen. Und da es ohnehin kaum mehr möglich ist, ausreichend Erntehelfer zu finden, ist das eine klassische Win-Win-Situation. So könnte die Landwirtschaft in Deutschland im Jahr 2050 aussehen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe beginnen heute ihr Gipfeltreffen in Kanada. Am Abend unserer Zeit steht für US-Präsident Trump, Bundeskanzler Merz und ihre Kollegen die erste Arbeitssitzung im Urlaubsort Kananaskis in den Rocky Mountains an. Die Einzelheiten hat Barbara Kostolnik.
Zu den aktuell schwelenden Krisen, mit denen sich die G7-Staats- und Regierungschefs in Kanada beschäftigen müssen, ist nun auch noch die kriegerische Eskalation zwischen Israel und dem Iran gekommen. Daran, dass sich der Nahostkonflikt nicht zu einem Flächenbrand ausweitet, dürften die Chefs der weltwirtschaftlich herausgehobenen Industriestaaten größtes Interesse haben. Nicht nur, weil der Konflikt den Welthandel und den Ölmarkt betrifft. Wie US-Präsident Donald Trump in Kanada auftritt, kann niemand vorhersagen. In Berlin hoffen sie darauf, dass es gelingt, den US-Präsidenten davon abzuhalten, den Gipfel zu sprengen und schweren diplomatischen Schaden anzurichten. Das Wichtigste, heißt es aus Berlin, sei daher ein Signal der Einigkeit zu senden. Das G7-Treffen ist der erste große internationale Gipfel, an dem Trump seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus teilnimmt. Es ist auch der erste internationale Gipfel von Bundeskanzler Friedrich Merz.
Bis morgen also ist auch Friedrich Merz noch in Kanada beim G7-Gipfel, um mit den anderen Staats- und Regierungschefs über viele wichtige Themen zu sprechen. Ein Randaspekt dabei ist, was es zu essen gibt. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas nimmt sich jetzt aber genau dafür mal etwas Zeit.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Haben Sie schon mal einen Biberschwanz gegessen? Je nach Vorliebe wäre das sogar was zum Frühstück. Denn bei dieser süßen kanadischen Delikatesse handelt es sich mitnichten um das Hinterteil des so putzigen Nagers, sondern um eine Art Donut. Ein ziemlich flacher allerdings. Könnte sein, dass unser Bundeskanzler Ihnen dieses kulinarische Ereignis bald voraus hat. Stellen Sie sich das mal vor. Wie viel Zeit Friedrich Merz beim G7-Gipfel in Kanada tatsächlich mit Essen zubringt, wissen wir zwar nicht genau, doch für eine Süßspeise nimmt er sich dem Hörensagen nach immer gerne Zeit. Neben dem Biberschwanz wartet er möglicherweise auch ein Maple Syrup Pie, also ein Kuchen mit Ahornsirup. Oder ein Pudding Chômeur, ein Dessert der früheren Arbeiterklasse, weicher Teig plus Karamellsoße. Etwas handlicher wäre da der Nanaimo Bar, ein kleiner Riegel aus Nüssen, Kokos und Schokoganache. Der hätte den entscheidenden Vorteil, dass der Kanzler ihn heute auch während wichtiger Regierungsgespräche snacken könnte und fürs Dessert aus den G7 nicht plötzlich nur noch die G6 werden.
Der kulinarische Blick aufs G7-Treffen in Kanada von SWR aktuell Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas. In Bonn wird von heute an die Weltklimakonferenz Ende dieses Jahres vorbereitet. Im Mittelpunkt steht die Reduktion von Treibhausgasemissionen und Geldzahlungen der Industriestaaten an Länder im globalen Süden. Aus Bonn, Christian von Stülpnagel.
Zwischen 3.000 und 4.000 Teilnehmende aus der ganzen Welt werden in den kommenden 10 Tagen nach Bonn kommen. Die Versammlung soll den eigentlichen Weltklimagipfel vorbereiten, der Ende des Jahres in Belém in Brasilien stattfindet. Dabei steht vor allem die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens auf der Agenda, das vor 10 Jahren beschlossen wurde. Insbesondere ein Programm zur Minderung der weltweiten CO2-Emissionen. Und es geht um mehr Geld für Länder, die schon heute unter den Folgen der Klimakrise leiden. Ein weiteres Thema ist der erneute Austritt der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Die Vorbereitungsgipfel für die Weltklimakonferenzen finden bereits seit vielen Jahren in Bonn statt. Der UN-Standort dort hat einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit, beherbergt unter anderem das Klimasekretariat der Vereinten Nationen.
Nach 3,5 Jahren Prozess wird heute in Frankfurt das Urteil gegen einen syrischen Arzt erwartet. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 40-Jährigen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Er soll vor mehr als 10 Jahren syrische Regimekritiker gefoltert haben. 2 seien gestorben.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.